Ja, auch von mir aus ein herzliches guten Morgen an euch alle. Wir freuen uns auch, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist immer schön, wenn man mal in einer anderen Gemeinde zu Gast ist und da auch was predigen kann. So ein bisschen weiß man nie, ob das, was man ausgesucht hat, das Richtige ist. Aber bis jetzt habe ich es eigentlich immer so erlebt, dass der Heilige Geist so alle Sachen zusammengefügt hat. Von dahergehend hoffe ich, dass nach der Predigt auch wirklich jeder etwas mitnehmen kann, was ihn dann auch durch die kommende Woche führt und leitet. Ja, lasst uns noch mal kurz beten für die Predigt und für das Wort, aber ihr könnt auch sitzen bleiben. Ja, Vater im Himmel, wir freuen uns, dass wir jetzt hier zusammenkommen können. Wir freuen uns auf dein Wort, dass du reden willst. Und wichtig ist es uns eigentlich, dass nicht wir als Menschen hier zusammenkommen und eine schöne Stunde haben, sondern dass wirklich du hier anwesend bist, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst und dass ein jeder wirklich gesegnet nach Hause gehen kann, dass er neue Kraft bekommt und dass es ihm danach wirklich durch deinen Geist und durch dein Wort besser geht, dass er vielleicht auch da gestärkt wird, wo er eben krank ist, wo es ihm nicht so gut geht. Du wirst uns das alles schenken und deswegen vertrauen wir darauf, dass du jetzt zu uns redest, dass du selbst es bist, der spricht, und lass mich da einfach nur derjenige sein, der dein Wort weitergeben darf. Amen. Ja, unser Predigttext steht heute im 2. Korintherbrief. Wir könnten eigentlich ruhig schon den ersten Text anwerfen von der Präsentation. Ich lese den mal vor. 2. Korinther 4 von 7 bis 5,1 ist ein langer Text. Ich hoffe, ihr schlaft nicht ein, aber eigentlich ist er auch interessant. Und viele von den Versen, die da drin sind, die sind uns eigentlich auch relativ bewusst. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder ein noch aus und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Doch wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen. Gott zur Ehre. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft in uns maßloses Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen aber, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Ja, liebe Gemeinde und liebe Freunde, wenn man den Text so hört und verfolgt, dann könnte man meinen, dieser Text ist eigentlich für unsere Ohren gar nicht gedacht. Denn wer von uns kann behaupten, dass wir in Not und Verfolgung und irgendeiner Drangsal stecken würden? Das ist doch eigentlich gar nicht unsere Situation. würde man so meinen und denken. Aber ich glaube, wenn wir genau hingucken und die Zeichen unserer Zeit uns ansehen, sind wir sicherlich nicht verfolgt wie die anderen und haben mit irgendwelchen Justizbehörden oder irgendwelchen Verfolgungen zu kämpfen. Aber auch uns bedrängen manche Sachen. Vielleicht, wenn die Zeit es erlaubt, kommen wir nachher dann noch einmal drauf zurück. Aber kommen wir erst zu Paulus. Also dahin. Ach, mag er nicht, ist auch egal. Machen wir es so, wenn es nicht funktionieren will, lassen wir es eben weg. Kommen wir zu Paulus. Paulus, das ist ja der, der eigentlich der große Theologe der Urchristen war. Und Paulus war der, der auch, obwohl er nicht zu den Jüngern gehörte, sozusagen den Titel Apostel Jesu Christi trug. Und Paulus unternahm ja drei Reisen, drei Missionsreisen, wo er einmal nach Asien fuhr und dann fuhr er sozusagen wieder nach Asien und dann nach Europa rüber auf der zweiten Reise und auf der dritten Reise fuhr er dann eben nochmal durch Asien und nach Europa. Und bei jeder Reise war mindestens ein oder zwei Gemeinden neu gegründet worden. Und Paulus reiste nicht nur rum und gründete die Gemeinden, sondern er war auch derjenige, der die Gemeinden hegte und pflegte. Und deswegen meine ich, sagen zu dürfen, dass wenn Paulus uns ein Wort mitteilt, dann hat es uns auf alle Fälle auch etwas zu sagen. Ich will heute zwei Punkte aus dem herausgreifen, aus dem, was wir gerade gelesen haben. Einmal den Punkt der Errettung. Nun, wenn wir zurückdenken, als wir damals Ja zu Jesus gesagt haben und sozusagen diese Errettung und Liebe Gottes angenommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch damals ergangen ist. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie sich das so zuträgt. Der eine betet, übergibt sein Leben und erfährt dann, dass Gott tatsächlich eine verändernde Kraft hat. Ich habe damals nach einer Evangelisation mich entschieden, habe dann mit Wippern und Zagen irgendwie mich zu dem Pastor durchgeschlagen, weil ich auch so recht nicht wusste, was erwartet mich da. Aber als ich da mit dem Pastor gesprochen hatte und wir gebetet hatten, da kam so eine Freude und so ein Frieden in mein Leben. Also das möchte ich bis heute nicht missen. Und eigentlich ist die Freude auch bis heute noch geblieben. Aber jetzt werdet ihr zu Recht fragen, naja, ich bin damals errettet worden. Was kann mir das letzten Endes helfen, wenn irgendeine Querele, Gefahr, Not oder irgendetwas auf mich einwirkt, auf mich trifft und mich zu Boden wirft? Da ist eine Sache ganz wichtig, die wir bei der Errettung oder bei unserem Ja zu Jesus nicht vergessen sollten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir einmal Ja zu Gott sagen, sondern letzten Endes, wofür sind wir denn errettet? Wir sind zum einen einmal dazu errettet, dass wir die Botschaft und die Nachricht Jesu weitertragen und unserem Nächsten weitersagen, so wie Paulus das auch gemacht hat. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein Ziel. Durch die Errettung haben wir ja ein Ziel und eine Sicht in die Ewigkeit hinein. Und die Ewigkeit ist in der Bibel einmal im Paradies beschrieben, im Alten Testament und im Neuen Testament wissen wir, dass unser Leib dann verwandelt wird in einen anderen Leib und dass keine Not, keine Gefahr und all die schlechten, bösen Dinge im Himmel nicht mehr sein werden. Und darüber können wir uns sicher freuen. Aber die Frage ist, habe ich dieses Ziel noch im Auge? Weil ich kann aus meinem Leben sagen, man hat so viele Ziele manchmal in den Augen. Damals hatte ich erstmal, als ich meinen Beruf gewählt habe, hatte ich das Ziel, meine Ausbildung zu schaffen. Als ich fertig war, war die Frage, wo gehe ich jetzt arbeiten? Damals war das noch nicht so, dass in der Pflegebranche, die Kräfte sozusagen gesucht wurden, weil keine da waren wie heute. Aber ich hatte zum einen das Glück, dass Gott mich da sehr gut geführt hat, dass ich erstmal bei meinem Ausbildungsbetrieb bleiben konnte und danach noch tatsächlich auch an meinen Wohnort, meinen Arbeitsplatz verlagern konnte. Naja, und dann hat man so Ziele, Familienplanung, Familiengründung und, und. Und lasst uns aufpassen, dass wir bei all diesem Planen, und heute sind es ja nicht nur die Planung, sondern heute ist es ja tatsächlich so, dass wir scheinbar in einer merkwürdig schnellen, gehetzten Zeit leben. Und die Leute sagen einem heute sehr oft, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, Zeitnot, Zeitdruck bei der Arbeit. Scheinbar ist die Zeitnot auch schon in unseren Familien angekommen, dass auch dort niemand mehr Zeit hat. Lasst uns bei alledem das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Denn deine und meine Errettung macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir tatsächlich das Ziel im Auge halten und wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott uns nicht nur geliebt und gerettet hat, sondern Gott gesagt hat, bei mir ist dein Zuhause. Wir kennen ja auch verschiedene Lieder, die das so ausdrücken. Wir hatten auch gestern Abend schon darüber gesprochen. Das eine Lied zum Beispiel, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist groß und schön und dennoch zieht mein Verlangen mich woanders hin. Oder auch wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, dann wird allein Herrlichkeit und Jesus sein. Und es ist wichtig, dass wir das im Auge behalten und dass wir das auch in unserem persönlichen Glaubensleben so ein bisschen immer im Fokus haben, dass wir nicht nur denken, wir müssen noch frommer werden, noch heiliger werden, noch besser werden. Wichtig ist eigentlich, dass wir das Ziel im Auge halten. Und da können wir auch an die Geschichte von Petrus denken, als Jesus zu ihm kam auf dem Wasser, als Petrus dann gesagt hat, oh Jesus, das möchte ich auch. Schenk mir auch diese Kraft, dass ich auf dem Wasser wandeln kann. Ja, und da hat Jesus gesagt, dann mach mal. Und dann ist er ausgestiegen und er wandelte direkt auf Jesus zu. Klasse. Und das funktionierte. Aber als er dann das Ziel aus dem Auge verloren hat, Jesus, dann sah er plötzlich auf die Wellen, dann sah er auf den Wind, dann hat er gedacht, wie kann das sein? Ich kann doch nicht auf dem Wasser laufen. Nicht ich, Petrus, Jesus, der Messias, der große Heilige, der kann das, aber ich. Und was passierte? Er brach ein ins Wasser und wäre vielleicht ertrunken. Aber Jesus hat ihn wieder gegriffen und gesagt, du musst das Ziel im Auge halten, mich. Und auch wir dürfen Jesus in unserem Auge behalten. In dem heutigen Leben für heute, aber auch im Endziel für die Ewigkeit. Ja, und jetzt ist eigentlich der Weg beschrieben, wie wir sozusagen laufen sollen, aber jetzt fehlt uns eigentlich noch der Inhalt. Und der Inhalt besteht ja darin, wie schaffe ich das, wie mache ich das? Jetzt weiß ich, lieber Paulus, ich komme in der Ewigkeit an, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen. Sozusagen mein Weg ist vorgezeichnet, aber wo ist der Rest? Wie halte ich das durch? Wo kommt letzten Endes meine Kraft her, damit ich Kraft habe, damit ich nicht irgendwo zusammenbreche unterwegs? Die Glaubenskraft. Paulus ist sogar so kühn, dass er sagt, wenn der äußere Mensch sozusagen aufgerieben wird, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das ist eigentlich auch das, was wir wollen, dass unser Glaubensleben und die innere Kraft erneuert wird. Nicht die Kraft, damit wir in unserem Job toll dastehen, nicht die Kraft, damit wir als Familie gut dastehen, damit alles glatt läuft. Und da helfen uns eigentlich zwei alte Dinge, die Paulus hier aufführt. Zum einen das Gebet und zum anderen das Wort Gottes. Fangen wir mit dem Wort Gottes an. Wie kann uns das zur Kraft werden? Corrie ten Boom hat einmal gesagt, die Bibel ist wie eine Bank, aber sie ist nur dann hilfreich, wenn die Bank geöffnet ist. Und es ist schon prima und toll, wenn wir viel in der Bibel lesen und wenn wir viele biblische Geschichten kennen. Zum Beispiel die meisten von euch werden, ich hoffe, den kriege ich jetzt richtig hin, den 23. Psalm kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich zum frischen Wasser. Und dann geht es weiter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Und selbst wenn die Feinde da sind, Gott deckt mir im Angesicht meiner Feinde den Tisch und schenkt mir voll ein. Und Gutes und Barmherzigkeit soll mir folgen mein Leben lang. Ich weiß nicht, bei welchen Situationen oder Anlässen ihr diesen Psalm schon gehört habt. Ich habe ihn oft bei Geburtstagen gehört, bei Beerdigungen und bei anderen Ehejubiläen, bei Hochzeiten und, und. Nun ist aber das Lesen dieses Psalms letzten Endes ja nicht das Einzige, was wir tun sollen. Denn ich wage mal zu behaupten, das Wichtigste ist eigentlich, dass das Wort Gottes in uns lebt. Und wie ist das, wenn dann plötzlich unser Leben angehalten wird, wenn plötzlich eine Krankheit kommt, mit der wir nicht gerechnet haben, eine Krankheit, die nicht weggeht? Dann fällt das ja irgendwie weg. Der Herr ist mein Hirte und führt mich zum frischen Wasser und das Gras ist klasse. Können wir dann wirklich auch so beten, dass wir sagen können, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück und ich fürchte mich nicht, denn dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und ich glaube, wir können uns darauf berufen, wenn wir in so einer Situation sind, dass sein Stecken und sein Stab uns wirklich trösten, führen und leiten. Das ist eigentlich der Punkt, dass das Wort Gottes bei uns leben kann. Und auch der Anfang dieses Psalms, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auch darauf kannst du dich berufen. Gerade dann, wenn du von dieser Kraft und von diesem Hirten eigentlich gar nichts siehst oder gar nichts spürst. Gott ist immer da und sein Versprechen gilt. Und das kann ich dir verraten, sein Versprechen gilt nicht nur für mein Leben, sondern für dein Leben gilt es genauso. Immer, jederzeit. Und lasst uns das Wort Gottes wirklich in uns wohnen und in uns was bewirken, in Anspruch nehmen und nicht nur oberflächlich, wie schnell sagt man, na ja, da steht ja, fürchte dich nicht, ich habe dich bei Namen gerufen, du bist erlöst. Das soll in uns tatsächlich Gestalt und Leben haben, dass ich das so weiter sagen kann und wirklich meine auch. Gott hat dich erlöst, Gott ist bei dir in jeder Situation. Und ihr alle werdet auch das andere Bibelwort kennen, was wir in Matthäus 22 finden, 37 bis 39, wo der Pharisäer Jesus fragt, welches ist denn das wichtigste Gebot? Und ich fasse das mal kurz zusammen. Und Jesus sagt dann, Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich glaube, keiner, der hier sitzt, wird sagen, nee, das stimmt nicht. Sondern jeder wird sagen, na klar, so ist das. Und wenn wir Christen und Gemeinde sein wollen, selbstverständlich. Das zählt bei uns. Aber die andere Sache ist das immer so, wirklich so, zu jedem Zeitpunkt? Zum einen überprüfe dich. Es gibt eine relativ einfache Überprüfungsmethode, bei den Autofahrern zum Beispiel. Also wenn ich Auto fahre und ich fahre so vor mich hin und die anderen fahren mit mir und wir schwimmen so da durch den Verkehr, wenn ich dann mal Mäuschen in deinem Auto wäre und ich höre nur irgendwelche Tiernamen wie im Zoo, dann weiß ich schon, das ist irgendwie mit dem Gebot nicht angekommen. Vielleicht dieses, ich will Gott lieben, ja, ja, natürlich, ist ja sowieso der Chef und der Herr über alles. Oder vielleicht muss ich ja nur deinen Nachbarn fragen. Wie wäre das, wenn ich dann deinen Nachbarn frage und der Nachbar sagt mir, ja, diese alte, nörgelige Frau da oder dieses Ehepaar da, da sind zwar so die Frommen, die fahren in die Kirche, aber ansonsten kann ich nichts von denen berichten, wo irgendwie der Eindruck entsteht, das sind besonders tolle oder vielleicht freundliche Leute. Lasst uns also daran arbeiten, dass das Wort Gottes nicht nur in unserem Kopf ist, sondern uns auch in Bewegung setzt. Aber die größte Kraft ist trotz alledem immer noch das Gebet. Ich weiß nicht, wie du, ihr betet, ob ihr morgens betet, abends betet, ob ihr bei Tisch betet, ob du eine Gebetsliste hast. Aber auch da ist letzten Endes wieder dieselbe Frage. Bete ich nur, weil ich beten soll, weil ich beten muss? Kann ich überhaupt frei beten oder bete ich nur das, was ich irgendwo ablese? Wie zum Beispiel Luthers Morgensegen oder Abendsegen. Kann man wunderschön ablesen. Ist auch gut und nicht verkehrt. Aber besser wäre es doch, mit dem Herzen zu beten. Wirklich ganz nahe ranzukommen an Gott. So wie es letzten Endes ja auch im Vaterunser ist. Ist uns das bewusst, wenn wir dieses Vaterunser beten, dass wir tatsächlich ein direktes Gegenüber haben? Da steht nicht ferner Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, sondern da steht tatsächlich dieses Du. Dieses Du, was uns ganz nahe ist. Und Beten hat schon seine Auswirkungen. Wenn wir zum Beispiel an die Geschichte denken, als das Volk Israel damals ein bisschen ungeduldig wurde, als Mose auf dem Berg die 10 Gebote bekommen hat, haben sie zu dem Aaron gesagt, ach komm, mach uns mal einen Gott, damit wir einen haben, der Mose kommt nicht mehr wieder. Naja, und dann haben sie sich selbst einen Gott gemacht. Und als der Mose wiederkam, war nicht nur Mose böse, sondern Gott auch. Aber das Gebet von Mose, und darauf kommt es letzten Endes an, hat dafür gesorgt, dass das Volk nicht vernichtet worden ist. Denn Gott hatte eigentlich gesagt, ich werde es jetzt vom Erdboden vertilgen und Mose, mit dir mache ich ein neues Volk. So wie damals aus einer Person, aus Abraham, das Volk Israel, hervorging. Lasst uns also daran denken, dass wir ein direktes Gegenüber haben, dass Gott tatsächlich nur direkt neben uns steht, über uns steht, bei uns steht. Und Georg Müller, der Waisenvater, hat es treffend zusammengefasst. Die stillen Stunden mit Gott und das Gebet, nur die können unserem inneren Leben Kraft und Nahrung geben. Lasst uns darum diese Gebetszeiten, diese Gebetsstunden mit Gott verstärken. Oder vielleicht gar nicht zeitlich ausdehnen oder sonst was machen. Aber lasst uns mit unserem Herzen beten. Nicht nur einfach beten, Herr, segne die ganze Gemeinde und gib, dass alle gesund sind und die Kranken wieder gesund werden, sondern dass wir uns wirklich die Menschen vor Augen rufen und wirklich dann auch sagen können, schenkt der Schwester Maya in ihrer schweren Krankheit Kraft, durchzuhalten. Oder wie jetzt hier bei dem Peter. Lenke du die Hand der Ärzte. Du weißt, was Peter für ein toller Mann ist, auch für uns hier in der Gemeinde, und dass wir eigentlich gerne hätten, dass er wieder hier ist und dass er uns vielleicht dann auch wieder dienen kann. Unser Gebet wird Gott nicht nur bewegen, sondern es wird auch unser eigenes Herz bewegen. Und Corrie ten Boom hat zum Beten gesagt, das fand ich eigentlich sehr toll, das Gebet soll nicht das Ersatzrad unseres Lebens sein, sondern das Gebet muss das Lenkrad unseres Lebens sein. Die Frage ist, wo stehst du? Wo stehst du beim Wort Gottes? Wo stehst du mit deinem Gebet? Und keine Sorge, auch ich bin da kein perfekter Mensch. Niemand betet perfekt richtig. Niemand kennt das ganze Wort Gottes auswendig. Aber wir sollten uns mehr und mehr auf den Weg machen zum Wort Gottes. Und sollten mehr und ernsthaftig beten. Und meine Frau sagt das immer so schön, wir sollen unser Herz in das Gebet legen. Und dann wird Gott uns nicht nur erhören, sondern Gott wird uns wirklich diese Kraft schenken. Und diese Kraft, die so stark ist, dass Paulus wirklich sagen kann, man kann Leid und Verfolgung aushalten. Und das war eine Verfolgung beim Paulus, die vom Gefängnis bis letzten Endes zur Steinigung ging, zum fast Tod. In diesem Spannungsbogen sagt uns Paulus, ihr habt diese Sachen, ihr seid errettet, ihr habt ein Ziel und ihr habt das Wort und ihr habt das Gebet. Und das reicht aus in diesen, ich sag mal, Elendszeiten, aber erst recht in den Zeiten, in denen wir halt keine Elendszeiten haben. Und deswegen dürfen wir auch mutig sein, unseren eigenen Weg in der Kraft Gottes zu gehen. Und da wünsche ich euch und mir auch, dass wir da mehr und mehr daraus lernen, dass wir die Quelle haben, aber dass wir sie anwenden und wirklich, wie Paulus sagen können, was auch immer geschieht. Zum einen habe ich die Ewigkeit und zum anderen habe ich aber die Kraft Gottes. Und dann ist es auch so, wie wir es ja auch in der Lesung gehört haben, wie die Reben an dem Weinstock sind. Da ist eine Verbindung. Und sobald ich die Rebe abreiße, ist nicht mehr viel von über. Wird sie vertrocknen und verdorren, wenn sie am Anfang auch noch klasse aussieht. Lasst uns also schauen und gucken, dass wir neue Kraft bekommen. Und lasst uns diese Kraft in Anspruch nehmen. Wir haben alles dazu da. Nun bist du und ich gefordert, zuzugreifen. Amen. So, wir hören jetzt ein Lied von dem Singkreis.